Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not in München begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Heute richten wir den Blick mal wieder auf die Kirche in Europa und da stellen wir zunächst fest, dass es neben vielen innerkirchlichen Ursachen für den Glaubensschwund hier in unseren deutschsprachigen Ländern vor allem an dem Wertechaos in unseren Gesellschaften liegt, dass immer weniger Menschen etwas von der Kirche oder gar von Gott wissen wollen. Die auch von vielen Medien verbreitete Diktatur des Relativismus versucht uns einzureden, dass es so etwas wie verbindliche Wahrheiten überhaupt nicht gibt. Und wo es keine Wahrheit gibt, da darf es auch keine Verbote, keine Gebote und erst recht keine gottgegebenen 10 Gebote geben. Wie wir unseren Mitmenschen und da vor allem auch der jüngeren Generation wieder begreiflich machen, dass Werte, Normen und Gebote zu unserem Heil erschaffen wurden, darüber hat mein Kollege Berthold Pelster mit dem Theologen und Buchautor Dr. Peter Egger gesprochen.
Herzlich willkommen, Herr Dr. Egger.
Bedanke mich sehr herzlich für die Einladung und ich freue mich, dass ich hier bei Ihnen sein darf.
Herr Dr. Egger, Sie sind Philosoph, Sie sind Theologe und auch Historiker, haben einen sehr wachen Blick auf die Gesellschaft und Sie haben sich mit dem Thema Grundwerte beschäftigt, haben darüber ein Buch geschrieben. Es trägt den Titel Chancen im Wertechaos, die 10 Gebote für unsere heutige Zeit, erschienen im Verlag Media Maria. Wie sind Sie dazu gekommen, dieses Buch zu schreiben?
Ja, dieses Buch geht auf meinen Religionsunterricht zurück. Ich habe immer wieder mit jungen Menschen über Lebensfragen gesprochen und da hat es eine ganze Menge von Diskussionen gegeben, weil junge Menschen oft nicht mit den gängigen Werten einverstanden waren. Und da war es dann meine nicht leichte Aufgabe, diesen jungen Menschen erklären zu müssen, welchen Wert die christlichen Werte haben. Es ging also darum, dass ich versuchen musste, die 10 Gebote in die heutige Zeit zu übersetzen. Und da ging es dann sehr bald um Dinge, die heute nicht mehr selbstverständlich sind. Wenn wir zum Beispiel das Recht auf Leben hernehmen oder die Unauflöslichkeit der Ehe oder die Verpflichtung zur Wahrheit oder die soziale Dimension des Eigentums und. Und da sind eine ganze Menge von Fragen aufgetaucht. Und da habe ich dann versucht, für diese jungen Leute einige Artikel zu verfassen, damit sie auch etwas in der Hand haben. Und aus diesen Artikeln ist dann schließlich, ja man muss sagen, nach 20 Jahren Unterricht dieses Buch entstanden.
Können Sie denn mal 1-2 Beispiele geben für das Durcheinander in der heutigen Gesellschaft, das Durcheinander im Bereich der Werte, der Grundwerte?
Ja, also da gibt es eine ganze Menge von Beispielen, aber nehmen wir mal 2 Grundwerte heraus. Der Begriff Liebe. Wenn man heute mit jungen Menschen über Liebe spricht, dann ist das eine sehr beliebige Liebe. Und wenn man jetzt da mit den jungen Leuten drauf zu sprechen kommt, warum man eigentlich sich bei der Liebe auch verpflichten müsse, warum es da die Verantwortung gibt, wieso Liebe etwas Ausschließliches ist, wieso Liebe etwas Dauerhaftes ist, wieso die Liebe zur Fruchtbarkeit verpflichtet ist, dann kommt man hier sehr bald in Konflikte und Kontraste hinein. Das ist zum Beispiel ein Grundwert. Oder nehmen wir mal an, wenn wir über den Begriff der Freiheit auch sprechen. Freiheit heißt, ich kann tun, was ich will. Und ich selber setze fest, was Werte sind, was gut und böse ist. Und wenn man jetzt da sagt, Freiheit ist nicht Beliebigkeit, sondern die Freiwilligkeit in der Anerkennung von Werten, die vorgegeben sind, ja, da geht's los. Also da merkt man ganz deutlich, dass man bei so grundlegenden Dingen wie Liebe und Freiheit, dann geht's weiter mit Gerechtigkeit und, dass man da viele, viele Dinge zurechtrücken muss.
Woher kommt es denn, dass da einiges in eine Schieflage reingeraten ist?
Sagen wir mal so, die Wurzeln dieser Fehlentwicklung reichen tief in die Geschichte hinein. Und wir müssen schon fast zurückgehen bis an den Beginn der Neuzeit, um verstehen zu können, woher diese Entwicklung kommt. Es hat eigentlich schon im 15. Jahrhundert mit dem Humanismus begonnen, bei dem Gott aus dem Mittelpunkt entfernt wird und durch den Menschen ersetzt wird. Es geht weiter mit der Aufklärung, wo die Vernunft des Menschen zum Maß für Gut und Böse wird. Wir können dann auch den Liberalismus hernehmen. Der Liberalismus vertritt ein Freiheitsverständnis, wo der Mensch die Freiheit hat, die Werte festzulegen und wo nicht mehr die Freiheit sich an Werten orientiert. Das war eine unglaubliche Wende. Oder wenn wir den Existenzialismus hernehmen, Jean-Paul Sartre sagt, der Mensch ist das Produkt des Menschen. Der Mensch findet sich nicht mehr vor, der Mensch hat nicht mehr ein Wesen, das er entfalten soll, sondern er selber legt fest, was sein Wesen ist. Oder wenn wir die 68er hernehmen, die 68er haben erklärt, dass jede Art von Moral eine Einengung des Menschen sei, eine Unterdrückung sei, und deswegen haben die 68er die Moral praktisch abgeschafft und damit auch alle Institutionen, die damit zu tun haben, ob das jetzt die Schule ist, ob das jetzt der Staat ist oder ob das die Kirche ist, das alles waren Unterdrückungsinstitutionen und die hat man abgeschafft, um selber bestimmen zu können, um was es geht. Und damit waren jetzt keine Institutionen mehr da, die sozusagen für Werte die Garantie übernommen haben und die Autorität hatten, Werte zu verkünden. Oder wenn wir auch den Feminismus hernehmen, die Frau, die sonst die Trägerin der inneren Werte schlechthin war, wird plötzlich zum autonomen Wesen, das niemandem mehr verpflichtet ist. Und schließlich die schlimmste von allen philosophischen Richtungen, der Relativismus, also alles ist gleich gut, alles ist gleich wahr. Es gibt nur mehr Meinungen, es gibt keine Wahrheiten mehr. Und auf diese Art und Weise wurde hier der geistige Boden bereitet für ein Chaos.
Also das Bestreben des Menschen, Werte durch die eigene Vernunft zu bestimmen. Aber nun ist es ja so, dass Menschen sehr unterschiedliche Meinungen haben können. Wie kann man denn überhaupt dann noch zu gemeinsamen Werten finden? Ist das überhaupt möglich?
Ja, das ist möglich, aber unter ganz bestimmten Voraussetzungen, ja. Man hat natürlich auch im Bereich der Philosophie verstanden, dass man einen Konsens finden muss. Und man hat das dann so verstanden, dass man gesagt hat, also die besten Köpfe sollen sich drum bemühen, Grundlinien zu finden. Oder man hat gesagt, die Mehrheit könne bestimmen, um was es geht. Und man hat gesagt, ja, wir setzen jetzt mal einen Wertekatalog fest und den können wir dann ändern, wenn es notwendig ist, da gewisse Verbesserungen anzubringen. Also diese Möglichkeit, mit Hilfe von Vernunft gemeinsame Grundwerte zu finden, die hat es immer wieder gegeben. Das Interessante ist aber, dass diese Modelle letztlich gescheitert sind. Und da muss man sich jetzt fragen, woher kommt das? Die Antwort darauf ist im Grunde genommen sehr einfach. Der Mensch muss sich am Wesen des Menschen orientieren. Er kann nicht selbst festlegen, was der Mensch ist und was der Mensch braucht. Und dieser Schritt, der wird heute nicht mehr gesetzt.
Ist es das, was früher unter dem Begriff des Naturrechts gefasst wurde, dass es also von Natur aus bestimmte Rechte des Menschen gibt?
Ja. Also man kann sagen, man hat früher von den Naturrechten gesprochen, vom Wesen der menschlichen Natur gesprochen und das wurde ja abgeschafft. Und zwar einfach deswegen, weil man selbst bestimmen wollte, was der Mensch ist. Und dabei hat man dann in den verschiedenen Ideologien Modelle entwickelt, die praktisch nach den Bedürfnissen des Menschen ausgerichtet waren. Es war nicht mehr die Natur, die das Wesen des Menschen bestimmt, sondern es waren Ideen, die festgelegt haben, was der Mensch sein solle. Und da müssen wir einfach etwas ganz deutlich sagen. Man hat dabei viele falsche Ideen entwickelt, die am Wesen des Menschen vorbeigingen. Nehmen wir nur mal den Marxismus her. Der Marxismus hat ein Idealbild des Menschen entworfen, das einfach mit der Wirklichkeit nicht übereingestimmt hat. Der Liberalismus hat eine Vorstellung von Freiheit entwickelt, die einfach nicht lebensfähig ist. Das heißt, an die Stelle der Natur trat die Ideologie oder traten verschiedene Ideologien. Und heute in der Postmoderne wird gesagt, dass sich alle Ideologien als nicht lebensfähig erwiesen haben. Die Postmoderne sagt, sämtliche philosophischen Systeme sind gescheitert. Es soll sich jeder das Beste rausholen, rette sich, wer kann.
Ein Ersatz ist nicht in Sicht.
Ein Ersatz ist insofern in Sicht, dass die Natur inzwischen sich bemerkbar macht. Wir können heute feststellen, in ganz banalen Bereichen, im Bereich der Ernährung, meldet sich die Natur zurück. An die Stelle des künstlichen Fast Foods tritt plötzlich wieder eine biologische Ernährung. Im Bereich der Kleidung kehren wir zurück zur natürlichen Kleidung. Beim Bauen und in der Architektur kehren wir zurück zur Natur. Wir entdecken wieder den Biorhythmus. Überall holt uns die Natur ein. Im leiblichen Bereich sind wir schon fast so weit. Wir wissen inzwischen, dass wir mehr schlafen müssen. Wir wissen, dass wir uns entspannen müssen. Die Natur rächt sich innerlich und äußerlich. Und da besteht für mich eine große Chance, dass der Mensch irgendwann kapiert, dass er eine Natur hat. Und da können wir hoffen, dass die Menschen mit der Zeit draufkommen, dass zum Beispiel zur Natur des Menschen die Liebe gehört im Umgang mit den anderen, die Verantwortung, die Geduld, die Vergebung, die Versöhnung, alle diese Dinge, die es ermöglichen zu leben und die von der Natur eingefordert werden. Und wenn wir jetzt mal über die Natur diesen Zugang zum Menschen finden, diesen schmerzvollen Rückweg zum Menschen, dann können wir auch hoffen, dass wir mit der Zeit merken, wer hinter der Natur steht. Weil die Natur ist ja nicht ein Zufallsprodukt, die Natur ist ja ein Gedanke Gottes. Und da wird der Mensch dann langsam darauf aufmerksam gemacht, dass hinter der Natur ein Plan steht, eine Weisheit steht, eine Liebe steht. Und wenn der Mensch das entdeckt, dann haben wir eine Chance, dass er durch die Rückkehr über die Natur zu Gott auch wieder die Werte neu entdeckt.
Aber das ist ja gerade die Komponente, die eigentlich von den auf der Vernunft basierenden Ideologien ausgeblendet worden ist. Diese Ideologien haben ja Gott geleugnet, haben Gott verneint und wollten eben auf rein menschlicher Basis ein Wertesystem konstruieren. Ist da etwas verloren gegangen? Hat das zu einer Horizontverengung, zu einem schmaleren Blickwinkel geführt?
Ich würde jetzt hier nicht alle Philosophien in den gleichen Topf werfen. Also es hat sicherlich Philosophien gegeben, die Gott ausgeklammert haben, aber es hat sicherlich auch verschiedene Ideologien gegeben, die zumindest an einem Schöpfer festgehalten haben und die erkannt haben, dass hinter der Natur noch eine höhere metaphysische Instanz Gott steht. Aber bei den Ideologien, die Gott ausgeklammert haben, da wurde es natürlich dann problematisch, weil dann blieb ja nur mehr der Mensch als der oberste Richter übrig. Aber wir müssen eines sagen, im 20. Jahrhundert sind genau diese Ideologien, die Gott ausgeklammert haben, gescheitert. Und wir können auch heute noch die Auswirkungen von gottlosen Ideologien, etwa auch in der Politik und in der Wirtschaft und auch im privaten Leben, wir können sie feststellen. Und ich habe den Eindruck, dass hier immer der gleiche Prozess vor sich geht. Wenn der Mensch etwas nicht erkennen will, dann beginnt die Weisheit der Schmerzen. Dann wird der Mensch eingeholt durch Schmerzen, durch Scheitern, durch den Kollaps. Also es gibt hier sehr wohl auch eine Reaktion, die auf Intelligenz aufbaut und den Menschen zum Nachdenken bringt. Und das ist meine große Hoffnung. Also wenn man heute oft die Vernunft zu autonom verwendet, dann kann man das für eine bestimmte Zeit tun. Aber irgendwann kommt die Retourkutsche und dann wird der Mensch zum Denken gezwungen durch Schmerzen.
Und genau da sehen Sie die Chancen für eine Rückbesinnung auf christliche Grundwerte, auf die 10 Gebote insbesondere.
Ja, wenn es uns gelingt, den Menschen klarzumachen, was sich hinter den 10 Geboten verbirgt. Und ich möchte das einmal anhand einer ganz einfachen Erklärung der 10 Gebote verdeutlichen. Wenn man heute die 10 Gebote vermittelt, dann heißt es schon wieder Verbote. Der Glaube kennt nur Verbote und Gebote und das lässt sich mit meinem Leben nicht vereinbaren. Wenn man jetzt aber die 10 Gebote mal ein bisschen dreht oder sagen wir mal ins Positive wendet, dann wird den Menschen bewusst, um was es geht. Wenn wir zum Beispiel heute die 10 Gebote hernehmen und ich sage, erstes Gebot, Entscheidung für Gott. Also es gibt eine geistige Instanz mit einer großen Weisheit, an der wir uns orientieren sollen. Wenn wir sagen, zweites Gebot, die Verehrung Gottes, also ich muss einen Bezug herstellen. Drittes Gebot, der Dienst an Gott, ich muss ihm begegnen. Und wenn ich dann die weiteren Gebote, die sich auf den Menschen beziehen, mal modern umsetze, dass ich sage, viertes Gebot, Familie. Fünftes Gebot, Leben. Sechstes Gebot, Liebe und Ehe. Siebtes Gebot, Eigentum. Achtes Gebot, Wahrheit. Neuntes Gebot, Treue. Und zehntes Gebot, Frieden. Und wenn ich dann sage, liebe Leute, um das geht's in den 10 Geboten, dann wird jeder zustimmen, das brauchen wir.
Das sind ja eigentlich Werte, nach denen sich jeder Mensch sehnt.
Ja, genau. Aber das muss man den Menschen bewusst machen. Und man hat vielleicht in früheren Jahrzehnten oft zu sehr einen Gebote- und Verbote-Katalog vorgelegt, ohne zu erklären, um was es geht. Die 10 Gebote verteidigen Grundwerte. Ich wiederhole es nochmal. Also Familie, Leben, Ehe, Wahrheit, Treue, Frieden und so weiter. Die legen Grundwerte vor und schützen diese Grundwerte. Wenn ich zum Beispiel sage, im 6. Gebot geht es um den Schutz der Liebe. Alles, was Liebe gefährdet, soll vermieden werden. Die Liebe muss beschützt werden. Das klingt schon anders. Wenn ich mal sage, ja, hast du einen netten Freund? Ja. Möchtest du, dass diese Liebe weiterdauert? Ja. Bist du bereit dafür, was zu tun? Ja. Dann hast du das 6. Gebot verstanden. Also, das merke ich immer wieder bei den jungen Menschen, aber auch bei Erwachsenen, wenn man mal sagt, um was es geht, dass es Grundwerte sind, die mich glücklich machen, die aber auch der Gesellschaft eine gewisse Stabilität verleihen und die eine Orientierung geben und dass diese Werte beschützt werden müssen und geschützt werden müssen, dann wird's plötzlich klar. Und das hat man oft versäumt.
Herr Dr. Egger, die 10 Gebote sind eigentlich uralt. Was weiß man über den Ursprung?
Ja, da müssen wir auch mal ein bisschen differenziert hinschauen. Also die 10 Gebote sind nicht erst am Berg Sinai entstanden, sondern die 10 Gebote sind Grundwerte, die in das Herz des Menschen eingeschrieben sind. Jeder Mensch weiß in seinem Gewissen, dass es gewisse Grundwerte gibt, die er respektieren muss. Und das zeigt sich auch an der Gesetzgebung in der Antike, wenn wir mal den Kodex von Hammurabi hernehmen, da sind diese Dinge schon drin. Das heißt, der Mensch hat also ein Urwissen um gewisse Grundwerte in seinem Herzen eingeschrieben. Das Zweite, er kann auch mit Hilfe der Vernunft und auch mit Hilfe der Erfahrung feststellen, dass es diese Werte gibt. Freilich, das hat man im Lauf der Geschichte auch immer wieder festgestellt, wurden diese Werte oft verdunkelt. Aber im Grunde genommen kann der Mensch mit Hilfe der Vernunft und mit Hilfe der Erfahrung feststellen, dass es diese Grundwerte gibt und dass er sie braucht. Das Dritte ist dann die Offenbarung dieser 10 Gebote am Berg Sinai. Da geht es nämlich darum, dass hier Gott wirklich einmal noch höchstpersönlich dem Menschen sagen wollte, was für Grundwerte über sein Leben entscheiden. Wir haben also drei Fundamente. Das Gewissen, in dem diese Grundwerte eingeschrieben sind, die Vernunft, die Erfahrung, die dem Menschen zeigen, welche Grundwerte es braucht, und drittens die Offenbarung am Berg Sinai, wo Gott noch einmal ganz deutlich sagt, welche Werte gemeint sind. Das sind so, wenn man das mal so sagen will, die Zugänge zu den 10 Geboten.
Wenn Sie sagen, dass es vergleichbare Gebote und Regeln des Zusammenlebens schon seit uralten Zeiten gibt, in unterschiedlichen Kulturen gibt. Findet man etwas Vergleichbares dann auch in anderen Weltreligionen?
Ja, sehr wohl. Also wenn wir heute hineinschauen in den Hinduismus oder auch in den Buddhismus und auch in den Islam, dann können wir, und natürlich in das Judentum, aber von dem kommen ja die 10 Gebote, dann können wir feststellen, dass diese Grundwerte sehr wohl vertreten und verteidigt werden. Die Formen, in denen die zum Ausdruck gebracht werden, können unterschiedlich sein. Aber die Werte als solche sind in alten Religionen sehr wohl vorhanden und sind auch im Laufe der Jahrtausende, muss man sagen, auch immer wieder verteidigt worden.
Wir Christen haben eine Heilige Schrift, die aus Altem und aus Neuem Testament besteht. Ist durch das Neue Testament, ist durch die Lehre und das Leben Jesu Christi etwas verändert worden am Inhalt der 10 Gebote oder ist es eine Bestätigung gewesen?
Das ist sehr interessant, darüber zu sprechen. Also Christus hat das Alte Testament übernommen und damit auch die 10 Gebote. Und er sagt auch ganz deutlich, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern es zu erfüllen. Worin besteht nun die Erfüllung? Man könnte Folgendes sagen, das Alte Testament verkündet die 10 Gebote im Sinne einer Tatmoral. Und Jesus geht nun weiter hinauf und fügt hier noch eine Gesinnungsmoral hinzu. Er lässt also die 10 Gebote in ihrer Gültigkeit voll bestehen, aber er macht darauf aufmerksam, dass man nur mit einer entsprechenden Gesinnung diese Gebote wirklich erfüllt. Nehmen wir ein Beispiel. Jesus sagt, ihr habt gehört, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon die Ehe mit ihr gebrochen. Was meint er damit? Das Alte Testament sagt, wenn du die Ehe brichst, begehst du eine Sünde. Und Jesus sagt, das ist aber nur die Tat. Wir brauchen mehr als Tat, wir brauchen bereits eine richtige Gesinnung. Und dieser Schritt vom äußeren Erfüllen der Gebote zur inneren Gesinnung, die dem zustimmt, das ist der große Schritt nach vorn im Neuen Testament. Also er lässt das Gesetz bestehen, aber er erfüllt es durch eine Gesinnungsmoral. Das kommt ja auch in der Bergpredigt sehr deutlich zum Ausdruck, wo es ja um innere Haltungen geht, um die Barmherzigkeit, um die Gerechtigkeit. Hier geht es um Gesinnungen. Und Jesus fügt also hier eine Gesinnungsmoral dazu. Und das ist der große Fortschritt gegenüber dem Alten Testament. Nur muss man leider sagen, dass wir heute oft noch im Alten Testament stecken geblieben sind. Wir haben den Eindruck, wir müssen gewisse Dinge tun, aber uns fehlt oft die Gesinnung. Und dadurch sind wir oft überfordert, diese Dinge dann wirklich zu tun. Und deswegen müssen wir hier bei Jesus mal genau hinhören, was er hier meint.
Wie kann man denn diese neue Gesinnung einüben?
Jede Gesinnung baut auf der Spiritualität auf. Und Sie können eine Gesinnung nur in dem Sinn erwerben, indem Sie sich um eine Spiritualität bemühen. Das heißt, alle diese Dinge können nur aus dem Gebet heraus wirklich vollzogen werden. In dem Moment, wo Sie sich mit dem Geist Gottes in Verbindung setzen im Gebet, können Sie dann auch in seinem Geist handeln. Und das ist auch oft das große Problem, dass der moderne Mensch eben nicht mehr diese Gesinnung hat, weil er nicht mehr diese Spiritualität hat und von daher auch nicht mehr zum Erfüllen im praktischen Sinn der 10 Gebote befähigt ist.
Würden Sie sagen, dass zu dem Gebet dann auch die Meditation der Heiligen Schrift gehört, insbesondere der Worte Jesu?
Ja, es ist so, die 10 Gebote sind ja eine ganz knappe Zusammenfassung. Und die 10 Gebote, die wir heute, sagen wir mal, vermitteln, die sind ja noch einmal eine Zusammenfassung von dem, was im Alten Testament, im 20. Kapitel vom Buch Exodus, ausgeführt wird. Wir brauchen heute unbedingt auch die Ergänzung der Heiligen Schrift, indem wir immer wieder diese Gleichnisse von Jesus lesen, in denen uns veranschaulicht wird, wie gewisse Dinge zu verstehen sind. Oder nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel her. Das ganze Problem Ehe, ja, da werde ich mal müssen bei Matthäus das 19. Kapitel lesen, wo die Jünger Jesus fragen, wie denn das mit dieser Unauflöslichkeit der Ehe zu verstehen sei und ob man eine Frau entlassen könne. Da kriegt man dann noch wirklich zusätzlichen Unterricht von Jesus. Da wird deutlich gemacht, wie das zu verstehen ist. Und deswegen ist es immer wieder notwendig, dass man gewisse Stellen in der Heiligen Schrift liest. Auch bei Paulus gibt es viele Erklärungen, um sozusagen diese moralischen Weisungen und Gebote Gottes wirklich tiefer begreifen zu können.
Was müsste denn geschehen, um den 10 Geboten oder allgemeiner gesagt den christlichen Grundwerten in unserer Gesellschaft wieder stärkeres Gewicht zu verleihen?
Ja, ich glaube, hier sagen zu können, dass Johannes Paul II., als Papst hier sehr viel getan hat. Johannes Paul II. War ja Moraltheologe auch. Und er hat also in seinen Ansprachen immer wieder die konkreten, praktischen Themen auch behandelt. Und insofern war Johannes Paul II., aber auch seine Vorgänger, Paul VI. Und Johannes der 23. und auch Pius XII. Waren bemüht, diese Gebote zu erläutern. Aber das eigentliche Problem scheint mir wirklich Folgendes zu sein, dass wir den jungen Menschen anhand der praktischen Auswirkungen zeigen, wohin gewisse Entwicklungen führen. Der Mensch ist leider ein Wesen, das nur anhand von eigenen schmerzlichen Erfahrungen begreift, um was es geht. Und deswegen habe ich immer wieder eines gemerkt, die Theologie und auch die Moraltheologie ist großartig. Aber in der Praxis muss man den jungen Menschen zeigen, wohin eine liberale Moral führt. Man muss ihnen zeigen, dass sie nicht glücklich werden. Und wenn sie an ihrem eigenen Leben erfahren, dass gewisse Dinge nicht funktionieren, dann werden sie aufmerksam, weil glücklich möchte ja jeder werden. Allerdings darf man hier nicht diese Glücksmoral verkaufen, das ist ein absoluter Quatsch. Man muss wirklich den Menschen zeigen, was Grundwerte sind. Man muss ihnen zeigen, dass sie sich um die bemühen müssen und als Folge davon kommt dann das Glück in ihr Leben. Man darf ja nicht den Fehler begehen, dass ich sage, du wirst glücklich und wir schneidern die Moral entsprechend zu. Weil dann wird womöglich das Glücksgefühl zum Maßstab für die Moral. Und das hat noch allemal nicht funktioniert. Das Glück ist eine Folge, aber nicht der Maßstab für die Moral.
Ein schönes Schlusswort, Herr Dr. Egger. Vielen Dank für die Erläuterungen. Nochmal der Hinweis auf das Buch. Es trägt den Titel Chancen im Wertechaos, die 10 Gebote in unserer Zeit. Es ist erschienen im Verlag Media Maria.
Das war Weltkirche aktuell. Mit dem Theologen und Buchautoren Dr. Peter Egger haben wir heute über Wege aus dem Wertechaos gesprochen. Mein Kollege Bertolt Pelster hat gerade schon den Buchtitel genannt. Und wenn Sie Peter Egger einmal persönlich begegnen wollen, besteht die nächste Möglichkeit dazu, am kommenden Samstag, den 5. Februar, beim 8. Pater Wärenfried Jahresgedächtnis in Köln. Er nimmt im dortigen Maternushaus teil an einer Podiumsrunde zum Thema Neuevangelisation gegen alle Widerstände. Mit dabei sein werden dann auch der Limburger Bischof Franz Peter Thebartz von Elst und die Geschäftsführerin von Kirche in Not Deutschland, Karin Fenbert. Beginn ist um 11 Uhr mit einer heiligen Messe im Dom, natürlich wieder unter der Leitung von Joachim Kardinal Meißner. Ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich bin Volker Niggewöhner. Ihnen allen noch einen gesegneten Sonntag.